Legen wir los, meine Lieben. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wissensreich Stories. Heute mit dir, lieber Peter, Peter Brandl. Schön, dass du da bist. Wo sitzt du gerade?
Ich sitze tatsächlich gerade in Berlin in meinem Büro.
Schön. Ich habe es dir gerade schon gesagt, bei uns wird es heute bis zu 36 Grad. Deswegen seht es mir nach, wenn hier nachher ein Schweißtropfen runterläuft sozusagen.
Das ist der Stress, wenn du mit mir redest wahrscheinlich.
So sieht's. Ja, genau. Du stresst mich. Ja, genau. Lieber Peter, wir kennen uns jetzt ja auch schon weit über 10 Jahre, würde ich jetzt mal vermuten.
Also ich würde sogar fast sagen,
besonders, dass wir heute, genau, dass wir heute schon starten können. Und vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer, 2, 3 Fakten über dich tatsächlich, bevor wir dann auch wirklich ins Detail einsteigen. Du bist einer der absoluten Top-Keynote-Speaker in Deutschland. Das Zeitmagazin sagte sogar, du gehörst zu den führenden Kommunikationsexperten in Deutschland, wenn nicht sogar europaweit, wenn man das mal so sagen darf. Bist Autor, 8 Bücher aktuell geschrieben. 1 ist noch so ein bisschen gerade in der Produktion, werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Jetzt muss ich ja mal ganz kurz spickeln. Du bist seit 25 Jahren als Keynote-Speaker unterwegs. Oder mehr sogar jetzt, über 3.500 Vorträge in 23 Ländern, also sehr, sehr beeindruckend, bist auch ehemaliger Präsident der GSA, der German Speakers Association, ein CSP, kann man auch sagen, da kannst du auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, ja, so das vielleicht so 2, 3 Sätze zu deiner Person, mal ganz kurz abgerissen, aber ich denke, wir werden noch eine ganze Menge Details in den nächsten Minuten über dich erfahren und ich würde sagen, wir legen los. Direkt eine Einstiegsfrage, die habe ich mir extra zurückgehalten, gerade bei der Vita.
Okay.
Und zwar, ich habe gelesen, dass du mit 18 Jahren dein erstes Unternehmen gegründet hast.
Yeah.
Du hast aber nicht dein erstes Unternehmen nur alleine gegründet, sondern du hast dich dafür die Schule abgebrochen. Erzähl mal.
Also ich war damals so, wie wahrscheinlich einige 18-Jährige sind. Ich habe gemeint, ich wüsste alles besser und ich habe gemeint, ich brauche das so alles gar nicht. Und ich kann das alleine viel, viel besser. Und es war tatsächlich so, dass ich im Gymnasium damals in einer Situation war, die für mich sehr, sehr schwierig, unangenehm war. Also es ist, glaube ich, nichts so Ungewöhnliches für einen 18-jährigen jungen Mann. Und ich bin tatsächlich an meinem 18. Geburtstag erhobenen Hauptes ins Direktoriat gelaufen und habe mich von der Schule abgemeldet, habe am gleichen Tag das erste Unternehmen angemeldet. Das war so ein Handelsunternehmen. Dann ist allerdings, dann ist aber was passiert, was mich ziemlich stark geprägt hat. Also dieses Handelsunternehmen, das war halt das, so ein kleines Ding, was man, ne, womit man dann startet. Aber parallel habe ich mich beworben in Schweinfurt. Ich war ja in Schweinfurt auf der Schule. In der Fabrik und habe erstmal ein halbes Jahr 3 Schichten Akkord gearbeitet, also wirklich so am Fließband. Und da habe ich wirklich richtig Schichtbetrieb,
Schiss und Schichtbetrieb.
Genau, richtig an der Maschine.
Ja.
Und da habe ich für mich gelernt, wie hart viele Menschen einfach ihr Geld verdienen müssen. Und das war so ein bisschen aus meinem 18-Jährigen, ja, wie man halt so ist da, ne? Also alles, ich kann eh alles besser. Das hat mich so ein kleines bisschen auf den Boden runtergeholt erstmal, weil da habe ich wirklich gelernt, hey, wie hart die wirklich arbeiten, wie anstrengend das ist, wie anstrengend das auch für mich war. Und tatsächlich war dann der Punkt, ha, vielleicht solltest du die Schule doch fertig machen. Und dann,
Und dann hast du das Abi noch durchgezogen sozusagen am Ende?
Also die Fachhochschulreife habe ich dann,
ja,
hab ich danach durchgezogen.
Witzige Geschichte, da haben wir eine große Parallele. Bei mir war das jetzt nicht über ein Jahr oder ein halbes Jahr, wie du gerade sagtest, ne? Sondern bei mir waren es tatsächlich nur 4 Wochen, aber auch im Schichtbetrieb. Und ich musste damals so Riesenverschalungen, ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn du ein Haus baust, diese Stahlträger, ne? Die kamen zurück, die wurden dann abgespritzt. Und ich habe genau, ungelogen, so ein großes Dreieck gehabt und musste dann die Reste abkratzen. Ja? Also 2 Schichten, waren keine 3. Und da habe ich mir gesagt, Hermann, du gehst studieren. So, das war so für mich so der Aha-Effekt. Okay.
Ja, und allein wirklich auch der Punkt, das ist ja dann auch wieder später für welche Karriere auch immer man dann einschlägt. Ist das als Selbstständige oder als Führungskraft? Aber du hast einfach wirklich ein paar Sachen erlebt und du kannst dich in manche Sachen auch anders reinversetzen. Auch
Ah,
und das,
absolut.
was Menschen eigentlich umtreibt. Und insofern war das schon sehr gut.
Sehr cool. Wie ging es dann weiter? Wie ist dann die Kurve zu dem gekommen, was du heute machst?
Naja, also die Kurve, da muss man tatsächlich noch ein paar Jahre zurückgehen erstmal wieder. Also ich wollte ja immer fliegen. Ich wollte fliegen, seit ich ein kleiner Junge war. Ich war so ganz klassisch der kleine Junge mit ausgerenkten Kiefern am Flughafen und so weiter. Und dann habe ich mit 14 angefangen, Segelfliegen zu machen. Und du musstest natürlich auch, wenn du Segelfliegen machst, zum Fliegerarzt. Und ich war bei dem und der hat mir gesagt, ich könne kein richtiger Pilot werden, weil ich, ne, eine Brille trage.
Genau darauf
Ich
wollte ich
habe,
hinaus gerade.
genau, ich habe dem das damals geglaubt, weil mit 14 ist schon wieder so ein Ding, weißt du, warum sollst du mit 14 eine Autorität misstrauen, ja, die da offiziell bestallt ist für das ganze Zeug? Hab dem geglaubt, als ich rausgefunden habe, dass der Typ ein Vollidiot war, war ich schon Mitte 30. Also, ich habe damals eben tatsächlich erstmal diesen Wunsch zu fliegen weggegeben. War vielleicht auch einer der ersten Steine, warum ich mich dann 4 Jahre später von der Schule abgemeldet habe. Aber wie gesagt, dann habe ich das erstmal aufgegeben, dann Schule abgebrochen, irgendwann das Studium angefangen, Sozialwesen studiert, parallel dabei mein eigenes Ding immer weiter gemacht. Und dann tatsächlich gegen Ende des Studiums hatte ich so einen für mich persönlich schweren Einbruch, weil mein damals bester Freund tödlich verunglückt ist. Und das war so eine, kannst du dir, glaube ich, vorstellen, das war einfach so ein Einschnitt. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen, Seminare zu geben. Erstmal so in diesem sozialen Bereich, also für verhaltensauffällige Jugendliche, Langzeitarbeitslose, schwierigere
Sehr cool.
Zielgruppen, ne? Und aus diesem Punkt bin ich in den Seminarbereich, war dann relativ bald, das ging dann in wenigen Jahren, ziemlich erfolgreich so im Corporate-Bereich, also war Firmentrainer. Und dann irgendwann, nachdem ich, glaube ich, 10 oder 15 Jahre nur Seminare gegeben habe, das erste Buch geschrieben und dann bin ich in dieses Speaking gegangen. Also seit etwa 15 Jahren mache ich eigentlich nur noch Speaking. Oder
Nice.
primär, also ein bisschen Coaching natürlich noch, Executive Coaching und ein bisschen Kommunikationsberatung, aber primär Speaking.
Das Keynote-Speaker-Business, das hat uns ja auch zusammengebracht, ne?
Genau.
Perfekt, dann würde ich sagen, lass uns da genau in diese Kerbe mal reinschlagen. Das Thema Kommunikation, Unternehmen kombiniert aber auch mit der Fliegerei. Wie wichtig ist Kommunikation?
Ja, Kommunikation ist am Ende die Basis von allem. Also das ersetzt kein Fachwissen, das ist ganz klar, aber es ist die Basis von allem. Wenn Kommunikation schief geht, geht alles andere auch schief, dann kriegen wir es einfach nicht gebacken. Und umgedreht kann man mit Kommunikation viel heilen. Der Knackpunkt, den wir jetzt aber haben, ist, das war eigentlich schon immer so. Also Kommunikation hat zwei Schwierigkeiten. Das eine ist so eine EDA-Kommunikation. Wir müssen uns nicht kümmern, weil es ist eh da. Also jeder geht ja davon aus, dass es funktioniert. Dass es manchmal nicht funktioniert, merken wir immer erst, wenn so ein Satz kommt wie, habe ich doch gar nicht so gemeint. Ja, das ist so das eine. Und das ist so dieses 0, weiß ich nicht wie viel Prozent. Da verlieren wir die Kunden, da geraten wir in Konflikt, da geraten wir Streit, in der Fliegerei passieren da die Katastrophen. Und das, was sich jetzt geändert hat, in den letzten vielleicht 10 Jahren zu früher. Guck mal, wir nehmen diesen Podcast jetzt auf. Du bist in Köln, ich sitze in Berlin. Also wir haben, weil wir uns kennen, haben wir tatsächlich heute vor diesem Podcast eine etwa 3-minütige Smalltalk-Phase gehabt. Das
Ja.
ist aber nur, weil wir uns kennen, ja?
Richtig.
Normalerweise gehst du direkt, ne, da sagst du, der Smalltalk besteht dann aus: Können Sie mich hören? Ja? Und dann sucht man,
Klar.
wo man das Mikro einschaltet. Und das war's. Früher bist du irgendwo hingekommen, dann hast du dich erstmal eine halbe Stunde warm gekuschelt. Also dann hast du erstmal das Office oder die Firma wurde dir gezeigt, dann hast du einen Kaffee bekommen, hat mal so ein bisschen mal, bist warm geworden. Das fällt heute völlig weg. Das heißt, diese Kalibrierungsphase, die wichtig ist, um sich nachher zu verstehen, ist völlig weggefallen. Dazu kommt, ich habe immer mehr Vorträge sowieso, aber auch Briefinggespräche in Englisch, aber mit Non-Natives, also mit Menschen, deren Muttersprache auch nicht Englisch ist. Also wir reden in einer Sprache, die nicht unsere Muttersprache ist. Wir machen es zunehmend virtueller, ohne das, was Kommunikation eigentlich braucht. Wird immer schwieriger, gleichzeitig immer wichtiger, weil die Abstimmungsbedarfe immer größer werden.
Ja, krass. Da würde ich da tatsächlich mal auf einer deiner Vorträge einsteigen und zum Thema Fehlerkultur, weil ich habe das jetzt so wahrgenommen, das ist ja irgendwo, sage ich mal, in der Kommunikation auch ein Fehler, wenn wir uns nicht warm kuscheln, weil sonst kommt vielleicht auch ein bisschen Mist raus. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf einsteigen.
Ja, also das ist dieses, ich habe es jetzt warm kuscheln genannt, das ist ein bisschen despektierlich, aber ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, ihr wisst, was ich damit meine. Das tatsächlich ist es wichtig, das kann auch jeder. Je besser wir uns kennen, umso einfacher ist die Kommunikation, weil ich einfach, ich kann dich einschätzen, ich weiß so ein bisschen, wie der Hermann tickt in dem Fall, ich weiß so ein bisschen, wie du drauf bist, was du magst, was du nicht. Das macht es einfacher. Das ist hier
Absolut.
schon mal weg. Aber wenn du das mit dem Thema Fehlerkultur verbindest, ich habe für mich so ein inneres Framework, wenn du das so willst, oder so ein inneres Raster, wie ich arbeite. Und da ist die Überschrift, dass wir alle es lernen müssen, zu lernenden Organisationen zu werden. Also jedes Unternehmen muss das lernen, jedes Team, jede Familie bis hin zu jedem Individuum. Wir müssen alle lernende Organisationen werden. Also dieser wundervolle deutsche Begriff, ausgelernt, der Drops ist gelutscht. Warum müssen wir das lernen? Weil die Veränderungsgeschwindigkeit so dramatisch zugenommen hat, dass und sich auch immer weiter verändert. Wenn wir heute ehrlich sind, wie entwickelt sich ein Keynote-Speaking, zum Beispiel mein Beruf, in den nächsten 10 Jahren? Da ist sehr, 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 sehr viel Unsicherheit dabei. Das heißt,
Das glaube ich sofort.
ich muss es einfach schaffen, mein kleines Unternehmen, mich selber da immer anzupassen. Wir müssen lernende Organisationen werden. Was braucht es dazu? In meinem Modell der Welt braucht es 4 Kompetenzen, um zu einer lernenden Organisation zu werden. Das eine ist Kommunikation, also Kommunikationskompetenz, haben wir gerade eben doch schon drüber geredet. Das zweite ist ein ganz, für mich ganz wichtiger Punkt, das ist diese Polarität Vertrauen und Verantwortung. Also, wenn ein Unternehmen lernend sein soll, dann müssen die selber in den Pilot Seat gehen. Also jeder einzelne Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin. Und dazu braucht es das, dass die Leute Verantwortung übernehmen und eben nicht gucken, okay, mal was macht der Vorstand und ne? So, wenn du im
Immer
Flieger
zurücklehnen und
sitzt,
mal gucken, was passiert, ne?
ja, und du brauchst ja auch
Ja.
keine Schuldfrage stellen, weil wenn du im Flieger sitzt und du hast ein Problem, ist es erstmal wurscht, wer an dem Problem schuld ist. Du musst das Problem lösen. Ja? Also Vertrauen, Verantwortung und die beiden Sachen gehören zusammen, weil kein Mensch vertrauen wird, wenn er davon ausgeht, der andere übernimmt keine Verantwortung. Und aber umgedreht, kein intelligenter Mensch wird Verantwortung übernehmen, wenn er oder wenn sie spürt, man vertraut mir nicht. So, das ist also Kommunikation, Vertrauen, Verantwortung. Der dritte Bereich ist dieser ganze Bereich Entscheidungsfindung. Wie finden wir eigentlich Entscheidungen? Und da geht es mir gar nicht darum, bessere Entscheidungen zu treffen, sondern es geht mir darum, weniger Fehlentscheidungen zu treffen. Weil daran kannst du andocken. Was die richtige Entscheidung ist, kommen wir nachher noch ein bisschen auf das Thema Sicherheit, Unsicherheit. Das weiß ich ja manchmal im Moment der Entscheidung nicht. Aber es gibt ein paar so Biases, also Wahrnehmungsverzerrung oder so Beeinflussung. Es gibt so ein paar Fallen, die uns so umgeben und die uns einladen, falsche Entscheidungen zu treffen. Und die, wenn wir die ein bisschen kennenlernen, kannst du das ausschließen. Naja, und der vierte Punkt ist, wenn ich Menschen Verantwortung gebe und wenn ich Menschen Entscheidungen treffen lasse, ich muss mal niesen. Entschuldigung.
Ihr Gesundheit.
Ach, das, ich hab's. So einzelne Pollen, von denen habe ich dann immer mal Heuschnupfen. Wenn ich Menschen Entscheidungen treffen lasse und wenn ich die Verantwortung übernehmen lasse, dann werden die manche Entscheidungen treffen, die ich anders getroffen hätte. Und manche davon werden falsch sein. Und deswegen sind wir beim Thema Fehlerkultur. Und da schließt sich der Kreis. Und ich glaube, wir brauchen einen anderen Umgang mit Fehlern, weil wir machen Fehler, wir werden Fehler machen. Und wenn wir einfach versuchen, keine Fehler zu machen, also natürlich sollten wir das versuchen, aber wenn wir versuchen, absolut keine Fehler zu machen, dann werden wir einfach zu langsam sein in Zukunft.
Ja, lass uns mal gerade in den Punkt 2 bitte einsteigen, das Thema Verantwortung, Führung und Verantwortung. Ich schmeiß mal den Begriff Führungskraft rein. Wann ist eine Person eine wirkliche Führungskraft für dich? Was muss eine Führungs- oder was macht eine Führungskraft aus tatsächlich? Weil oft ist es ja so, dass Menschen, sage ich mal, zur Führungskraft gemacht werden, aber von der Persönlichkeit her das noch gar nicht leisten können.
Nee, das ist ja der Witz. Wenn du es schon leisten könntest, muss man es ja nicht hinentwickeln. Also das ist ja auch
So sieht's aus.
eine Entwicklung, hat ja immer was damit zu tun, dass du dir bestimmte Kompetenzen aneignest. Also deswegen macht es natürlich Sinn. Also ich fange mal so rum an. Das, was eine gute Führungskraft können sollte oder versuchen sollte, ist zu gucken, in welchem meiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sehe ich Potenzial, das ich entwickeln kann. Also das wäre so der erste Schritt. Dann hast du für mich, ich glaube, 4 Rollen als Führungskraft. Das ist der Spezialist oder die Spezialistin, das ist der Kumpel, ist ein Coach, ja, und das ist aber tatsächlich auch der Chef, die Chefin. Also es sind so diese 4 Rollen. Jetzt kann man sich überlegen, in welcher bin ich stark, in welcher bin ich nicht stark. An der Rolle, in der die wenigsten Menschen stark sind, ist tatsächlich der Chef, also oder die Chefin, also der Mensch, der wirklich Anweisungen gibt. Für mich ist so ein Punkt, ich möchte das gerne mit einer Analogie, die ich mal von einem hohen Offizier gehört habe. Also ich selber war nicht beim Bund, ich bin damit Militär auch nicht so, aber die Analogie finde ich sehr, sehr treffend. Und der sagt, eine Führungskraft bist du dann, wenn dir Menschen folgen. Also auch unter Risiko. Und ich glaube, mit dieser Analogie kann man sich das noch besser vorstellen. Also wenn Menschen dir vertrauen, dass sie dir tatsächlich folgen. Ne? Also mit Macht anweisen, das kann irgendwie jeder. Aber tatsächlich, wenn du
Relativ
es schaffst, dass
unkritisch.
Menschen dir folgen, ist das eine andere Nummer. Und das setzt aber auch wieder andere Dinge voraus. Das setzt nämlich diese innere Autorität voraus. Gar nicht mal unbedingt so, dass du der Super-Experte oder die Super-Expertin in einem sein musst, aber so diese innere Autorität, dass
Diese
Menschen
Sicherheit
dir,
ausgestrahlt auch, ne?
genau, ne, dass Menschen dir vertrauen. Und ich habe häufig in Vorträgen so eine Frage im Englischen: Can I trust you? Kann ich dir vertrauen? Ja, die Frage stellst du dir, wenn du in ein Flugzeug einsteigst. Und spätestens, wenn so ein paar Turbulenzen kommen, dann stellst du dir die Frage: Kann ich denen davon eigentlich vertrauen? Also, ja,
Auch wenn
ist
es
das
dann ein
Vertrauen?
bisschen, vielleicht ein bisschen spät ist, wenn man schon oben ist, aber ja. Aber das,
Naja,
was du
genau,
gesagt
aber weißt du,
hast.
solange alles Blue Sky und alles super ist, ja, und es wird Prosecco ausgeht, das ist ja easy. Also das ist ja easy, jemandem zu vertrauen, wenn alles perfekt ist. Kritisch wird das Ganze, wenn eben wir in ein bisschen Turbulenzen kommen oder in schwierigeres Fahrwasser. Und dann stellst du dir die Frage. Und genau die gleiche Frage stellen sich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch. Wenn ich der Chef bin, stellen sich meine Leute die Frage: Kann ich dem Alten eigentlich vertrauen? Passt das?
Genau.
Ja?
Ist er da,
Kann.
wenn's brennt oder wenn's turbulent wird, wie du sagst es,
Ist
ne?
der da, wenn es brennt, wenn es turbulent wird? Ist der für mich da? Reißt der mir den Kopf ab, wenn ich mal was falsch gemacht habe? Oder fördert der mich wirklich? Also, ja, das sind so diese ganzen Punkte. Also, kann
Und
man mir eigentlich vertrauen?
es ist, glaube ich, nicht nur der Punkt, dass einem die Menschen vertrauen, sondern aber auch andersrum, die andere Richtung, dass du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Vertrauen schenkst, dass sie es eben
Genau.
schaffen. Weil dann schaffst du ja den Schritt auf die
Genau.
nächste Ebene zum
Genau.
Thema Entscheidungen treffen, beziehungsweise respektive Fehlerkultur auch an der Stelle. Und
Genau.
ich glaube, das macht in meinen Augen eine gute Führungskraft tatsächlich aus.
Da ist der wichtige Punkt, dass man sich natürlich als Führungskraft überlegen muss, in welchem Rahmen gebe ich dieses Vertrauen? Ich bringe ein Beispiel wieder aus meiner Fliegerhistorie. Als Fluglehrer, war ja lange Fluglehrer, wenn ich dir Fliegen beibringe, dann musste ich irgendwann lernen, dass ich dir die Chance geben muss, überlebbare Fehler zu machen. Weil wenn du einen Fehler gemacht hast, ich muss natürlich gucken, dass du uns nicht umbringst. Ja, das ist wichtig. Also bin ja
Vorteil.
nicht bescheuert. Ja, ich muss gucken, wenn du den Fehler durchziehst, dass der den Flieger nicht kaputt macht. Aber wenn ich beide sage, das ist vielleicht eine etwas harte Landung und vielleicht ein bisschen unangenehm oder irgend sowas, oder wir müssen nochmal durchstarten, aber wir werden es überleben, zweitens der Flieger überlebt es auch. Innerhalb dieser Leitplanken muss ich bereit sein, mich Fehler machen zu lassen. Und genau das Gleiche haben wir mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch. Ich muss mir überlegen, innerhalb welcher Leitplanken lasse ich die gelegentlich auch Fehler machen, selbst wenn ich es vorher schon gewusst hätte. Weil zum einen weiß ich es tatsächlich nicht, wir bilden uns das meistens ein. Zum anderen ist es aber so, dass so ein Lerneffekt klar ist. Und diese Leitplanken, wenn du dir die vorher überlegt hast und die dann auch kommunizierst, das gibt tierisch Sicherheit für die Leute. Weil jetzt wissen die eben, die wissen, innerhalb welchem Rahmen kann ich entscheiden und wo ist die Grenze? Also wo muss ich tatsächlich jemanden fragen? Und das gibt große Sicherheit. Das lässt eben auch wieder Vertrauen entstehen und verhindert Überforderung.
Das siehst du jetzt ja auch tatsächlich bei der Fußball-WM. Wir sind ja gerade mittendrin. Und da spürst du dann auch die Führungskräfte, sage ich jetzt mal, auf dem Platz, ne?
Genau.
Aber Fußball ist heute nicht unser Thema, sondern wir sind ja über den Wolken. Ich schmeiß mal den Begriff Hudson River rein.
Ja.
Das war immer einer meiner Lieblingsgeschichten bei dir. Was hat sich denn da rauskristallisiert?
Naja, es haben sich ein paar Sachen rauskristallisiert. Also, oder ich fange mal mit, also ich meine jetzt diese Learnings, die man draus gezogen hat. Das Erste, was man sich, also die Geschichte, von der wir sprechen, ist die Landung auf dem Hudson.
Genau.
2009 war das, glaube ich. 15.
Autsch.
Januar 2009. Also schon wieder
2009.
echt eine ganze Weile her. Das, was damals wirklich interessant war, die hatten 280 Kunden, also 280 Kunden von dem Moment, wo die Triebwerke ausgefallen sind, weil sie mit den Gänsen kollidiert sind, bis zu dem Moment, wo sie unten am Hudson gelandet sind.
208 Sekunden, das muss man sich mal auf der
Genau.
Zunge zergehen lassen,
Na,
ne?
war also praktisch dreieinhalb Minuten.
Ja.
Ja. Die Gerichtsverhandlung danach hat 15 Monate gedauert. Also 15 Monate haben Menschen darüber diskutiert, ob andere Menschen in dreieinhalb Minuten etwas richtig oder etwas falsch gemacht haben. Aber
Ja.
davon mal abgesehen, das, was für mich entscheidend war, sind zwei Dinge. Das erste ist, wenn du überhaupt Unfälle analysierst, und das mache ich ja mit Piloten seit über 20 Jahren. Also seit über 20 Jahren gebe ich Seminare, wo Piloten einmal pro Jahr, das müssen die machen, da geht es um den Human Factor. Da analysierst du Unfälle, dann schaust, warum sind die passiert, was können wir tun, dass es nicht wieder passiert. Und das ist ja auch die Quelle praktisch, woher ich meine Beispiele nehme, diese Arbeit. Das erste, was du ableiten kannst, ist, in allen Fällen, die gut ausgegangen sind, haben die eine Einstellung gehabt, und das war im Englischen, würde man sagen, eine Can-Do-Attitude. Also im Deutschen sagst du, wir schaffen das, aber das ist auch ein bisschen belegt, dieser Satz. Aber wir müssen davon überzeugt sein, dass wir es hinkriegen. Wir müssen davon überzeugt sein, eine Chance zu haben. Wenn wir daran Zweifel haben, dann als Führungskraft, dann müssen wir für uns selber einen Zustand schaffen, dass wir diese Zweifel in den Griff kriegen. Weil kein Mensch würde freiwillig jemanden folgen, von dem man merkt, der glaubt selber nicht an den Erfolg.
Absolut.
Da nehme ich lieber Reis aus.
Absolut.
Also, ne, das ist so das Erste. Und das nervt mich so ein bisschen im Moment, wenn ich mich umschaue, weil wir haben immer die Situation, als wäre eh alles sinnlos. Also wir haben mit der Wirtschaft die Situation, als ist eh alles sinnlos. Wir haben mit der Politik ne, die öffentliche Meinung, es wäre eh alles sinnlos. Wir haben,
Ja.
ach, weißt du, also in allem, im Klima, ja, letzte Generation, es macht sowieso keinen Sinn. Wir werden alle sterben
Ja,
innerhalb der
nur diese
nächsten 4 Jahre.
Angstschürerei auch, ne? Und das alles.
Und diese Einstellung ist aber eine beschissene Einstellung, wenn du was ändern willst. Also das ist der erste Punkt. Wir brauchen die Überzeugung, dass wir eine realistische Chance haben. Und wenn wir die nicht haben, dann müssen wir sie in uns erarbeiten oder tatsächlich Platz machen für jemanden, der sie hat. Ja? Aber das ist
Nicht
Punkt
gut.
eins. Das zweite, was mir da klar geworden ist, oder nicht nur mir, sondern was man ableiten kann, ist, der Sullenberger, das war der Kapitän, der ist ja mehrfach gefragt worden, was sein Geheimnis war. Und der sagt, Preparation, ich war vorbereitet. Das
Ja.
kann man sich natürlich fragen, kann man sich auf sowas vorbereiten? Ja, man kann. Also der
Man kann
Sullenberger,
trainieren.
Also inzwischen wird es im Simulator trainiert. Also was machst du,
Genau.
wenn du in niedriger Höhe ein Dual-Engine-Failure hast? Also jetzt habe ich meinen Amerikanismus im Kopf, weiß nicht mal, was es auf Deutsch heißt. Also wenn dir beide oder alle Triebwerke ausfallen. Aber
Ja.
der hatte auch sich in jede Situation, also immer wenn er in LaGuardia gestartet ist, selbst wenn er mit der U-Bahn unterwegs war, hat er sich immer gefragt, was würde ich jetzt machen, wenn? Also was würde
Aber
ich
der hat
jetzt
das
machen,
antrainiert.
wenn mir ein Triebwerk ausfällt? Was würde ich jetzt machen, wenn mir die Hydraulik ausfällt, wenn mir dieses passiert, wenn mir jenes passiert? Genauso würde ich dir Fliegen beibringen. Ich würde dich ständig fragen, what if? Was würdest du jetzt machen, wenn? Und das, was dadurch passiert ist, wir bauen uns so einen mentalen Plan. Also wir haben, ohne dass du, wenn was völlig überraschend passiert, haben wir erstmal diese Schrecksekunde, Schockstarre oder so weiter. Und wenn du aber einen mentalen Plan hast, und das ist auch so, wie Pilotenausbildung läuft, wenn du einen mentalen Plan hast, reagierst du jetzt erstmal automatisch. Jeder Motorradfahrer, jede Motorradfahrerin, ihr kennt das, du machst im Fahrertraining wirklich diese automatische Reaktion, was tust du, wenn ein
In der
Hindernis kommt?
Extremsituation dann, ne? Also
Ja,
was
genau.
passiert, wenn, dass der Automatismus losläuft und ein Film eigentlich
Genau.
abgespult wird, ja.
Und das gibt dir erstmal, überbrückt das die ersten paar Sekunden. Also das gibt dir einen Zeitvorsprung. Du machst erstmal was mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht falsch ist. Und zweitens gibt dir das auch wieder so diese Selbstkonfidenz, also so diese Selbstwirksamkeitserwartung. Also
Ja.
ich kann das beeinflussen. Und hier finde ich es spannend, wenn wir das jetzt mal wieder auf normales Leben übertragen. Wir haben die Situation, wo zum Beispiel Menschen ihren Job verlieren und davon völlig überrascht sind und vollkommen aus der Kurve fallen. Da muss man sagen, also in einer Zeit, wo wir das heute haben mit KI und was gerade alles passiert, wenn da
Ja.
jemand völlig überrascht ist, dass sein Job oder ihr Job durch KI gefährdet ist, dann muss ich sagen, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Also
Ja, so
das ist
sieht's
ein
aus.
Punkt, da kann ich mir überlegen, wenn die zu mir kommen und sagen, Brandl, wir brauchen dich nicht mehr, was ist denn mein Plan B? Und so, der Witz ist nämlich, solange ich den Plan B noch nicht brauche, habe ich Zeit, ihn vorzubereiten. Dann kann ich was machen. Dann kann ich vielleicht ein Netzwerk bilden. Dann kann ich Kontakte knüpfen. Dann kann ich einfach, ja, einfach gucken, wen rufe ich denn an, wenn das soweit ist.
Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf eingehen. Das ist also eigentlich die perfekte Überleitung. Du hattest vorher gesagt, auch dass die Branche der Keynote-Speaker oder der Weiterbildung sich natürlich massiv verändert. Es ist, herrscht
Klar.
sehr viel Unsicherheit aktuell.
Ja.
Stichwort natürlich Zukunft und KI. Da sind wir so ein bisschen drauf eingestiegen. Was denkst du, wohin entwickelt sich's denn? Das ist so ein
Also,
kleiner Blick in die Kristallkugel mal rein hier, in die Glaskugel.
gern. Also sehr langfristig tue ich mich schwer, das langfristig zu, weil keine Ahnung, was da noch passiert. In dem mittelfristigen Bereich werden, also glaube ich, das in Anführungsstrichen Mittelmaß wird es schwer haben. Also,
Ich weiß, was du meinst. Ja.
ne, das wird
Breite
einfach sehr,
Masse
sehr,
sozusagen, ne? Ganz klar.
genau.
Ja.
Das wird wirklich schwer, weil du kannst extrem viele Tätigkeiten durch KI ersetzen. Lernprogramme heute, wenn du das klassische Training dir anschaust, ein Lernprogramm zu jedem Thema baust du dir, also ein Curriculum mit einer KI innerhalb von weniger als einer Stunde, ein komplettes Curriculum.
Ja, ist so.
Wenn du dann jetzt noch hergehst und sagst, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das, aber ich glaube es, also ich habe es einmal gesehen, da war ich auf so einer GPT-Konferenz, da haben die tatsächlich eins von meinen kleinen Büchern, also 30 Minuten verhandeln, 30 Minuten Entscheidungen treffen, heißt das, so ein kleines Büchlein. Das haben die eingescannt, haben dann dem GPT gesagt, mach daraus einen 10-minütigen Vortrag im Stil von Peter Brandl. Rutz kam das Ding raus, ich habe es gesprochen, waren 9 Minuten 40 Sekunden, also das Timing ist besser als
Wahnsinn.
mein eigenes. Und dann haben die aber noch meinen Körper gescannt, also die haben so ein Body-Avatar
Ja,
gemacht.
ich weiß, was du meinst. Ja, das ist
Ich konnte
abgefahren.
so kurze, kleine Korrekturen vornehmen, also den Bauch ein bisschen einziehen und so
Ja.
weiter, ja. Dann haben die meine Stimme gescannt, aber nicht nur die Stimme, sondern auch die Intonation, die Art, wie ich spreche und alles, ne? Und ein paar Minuten später habe ich mich im Fernsehen gesehen, wie ich einen Vortrag zum Thema bessere Entscheidungen halte, 9 Minuten 40 Sekunden in 220 verschiedenen Sprachen.
Das ist Wahnsinn, ne? Und irgendwann hast du ein Hologramm auf der Bühne stehen und die Sache ist so
Genau,
durch, ne?
ne? Auch das habe ich
Nee,
schon
also.
gesehen, auch das geht heute. Wo geht das hin? Ich habe keine Ahnung, macht es mir Angst, ja. Aber ich glaube, das, was wir Menschen tun können und tun sollten, das eine ist, wir sollten versuchen, in dem, was wir tun, wirklich Exzellenz erlangen. Also wir sollten uns wirklich, ich bin auch von Kollegen, Kolleginnen immer wieder fasziniert, die ich auf keiner internationalen Konferenz sehe, die ich auf keiner Weiterbildungsveranstaltung sehe, die tatsächlich wirklich noch mit uralten Kopien von irgendwelchen Modellen arbeite, wo ich sage, wir müssen es
Ach
schaffen,
ja, ne? Hier
nach
stellen sich mir die
Exzellenz zu
Nackenhaare
streben.
hoch.
Ja?
Ja.
Wir müssen uns anschauen, wer macht das gerade auf
Ja.
exzellentem Level, egal ob wir die Leute mögen oder nicht, was machen die
Ja.
anders? Und das Zweite, was wir tun sollen, wir müssen uns überlegen, wie können wir diese menschliche Komponente, also diese Erlebenskomponente, wie können wir die stärker machen? Und du weißt das, wenn du bei mir in einem Vortrag bist, da erlebst du was. Also
Auch
das
das
ist,
kann ich unterstreichen.
weil es
Ja.
geht einfach um Emotionen, es geht um Erlebnisse und das sind, glaube ich, die beiden wirklich versuchen, konsequent besser zu werden,
Sehr cool.
und Erlebnisse schaffen.
Sehr, sehr cool. Mit Blick auf die Uhr, lieber Peter, wir haben noch zwei Fragen, ne? Deswegen müssen wir ein
Okay.
bisschen aufs Gas drücken. Und zwar, du hast es ja auch gerade gesagt, so ein bisschen, wie wir uns, sage ich mal, auch der Zukunft ein bisschen stellen dürfen. Woran scheitern Unternehmen deiner Meinung nach in der Zukunft? Ist es eher die Strategie oder ist es eher irgendwie die Kommunikation?
Nun, das könnte jetzt sowohl als auch sein. Also ich glaube tatsächlich also ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, tatsächlich Strategie. Also sich erstmal Gedanken machen, wo geht das Ganze hin? Dann sich die Dinge auch anzuschauen, auch wenn sie mir nicht gefallen. Also nicht die Augen zuzumachen. Und da habe ich bei ganz vielen, um Gottes Willen, ich schaue da lieber nicht hin. Ja, also Speaking haben wir gerade angesprochen. Was bedeutet das, wenn das wirklich so kommt? Was bedeutet das, wenn eine KI meinen Job übernimmt? Und bloß was mir nicht gefällt, eine Kröte wird nicht schöner, wenn ein besticktes Kind
Es
ist.
wird kommen,
Also,
egal wie es ist, die Vogel-Strauß-Strategie, die funktioniert da einfach nicht, ne?
und dann ist aber der Punkt, wenn du als Unternehmer, Unternehmerin oder wenn du als Führungskraft jetzt eine Strategie hast, die vielleicht auch ein bisschen, na, schwierig ist, wenn du das hast, dann scheitern viele an der Kommunikation, weil sie einfach das nicht rüberbringen können. Warum ist es wichtig? Warum machen wir das? Was genau passiert? Auf was kannst du dich verlassen? Na, also, dass dann wirklich diese Kommunikation zu Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, aber auch zu Kunden, zu Investoren und so weiter, wenn das nicht funktioniert.
Sehr cool. Peter, wir hatten es am Anfang schon gesagt, du hast ja schon 8 Bücher geschrieben gehabt.
Ja.
Im Januar 27 soll das Buch Nummer 9 rauskommen. Titel dürfen wir noch nicht verraten. Das heißt natürlich, liebe Zuhörer, Zuschauer, ihr dürft auch dabei bleiben, wenn wir dann Teil 2 zu dem Buch dann irgendwann aufnehmen. Aber vielleicht 2 Sätze, was wird uns erwarten?
Also im Großen und Ganzen geht es um Vertrauen. Darum wird es gehen. Es geht um Vertrauen und Verantwortung. Also diese beiden Dinge. Ja, ich
Sehr
glaube,
gut,
dass
sehr
das
gut.
einfach Vertrauen, Verantwortung, diese Polarität, dass das ganz entscheidende Dinge sind. Und es geht darum, wie kann ich es entwickeln? Also wie kann ich bei meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen dieses Verantwortungsgefühl entwickeln? Logischerweise bei mir selber auch. Wie schaffen wir es, unser Umfeld dahin zu entwickeln, dass die Menschen wirklich mehr Vertrauen übernehmen. Dass
Sehr
sie mehr
gut.
Verantwortung übernehmen, so weiter, beides Wörter mit V, dass sie mehr
Jawohl.
Verantwortung übernehmen, und damit, dass auch mehr Vertrauen entsteht.
Und sich das vor allen Dingen auch anzueignen, das finde ich sehr,
Ganz
sehr, sehr
genau, ganz
interessant.
genau.
Also wirklich mal ein Werkzeugkasten und eine Anleitung dazu, wie man das denn
Genau.
macht. Lieber Peter, ich habe eine Abschlussfrage. Wenn du
Ja.
heute zurückblickst, was würdest du dem 18-jährigen Peter heute raten?
Also es gibt ja so einen Bruch, dass das Leben lebt, man muss es vorwärts leben und kann es rückwärts verstehen. Also es gab in meinem Leben sehr, sehr viele Irrungen und Wirrungen, die aber alle dazu geführt haben, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin. Ich glaube, das, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde, ist, traue nur Ratschlägen, die dir gefallen. Also ich habe in meinem Leben ein paar Ratschläge bekommen, die sehr, sehr gut geklungen haben, die auch sehr plausibel waren, die sich für mich aber komisch angefühlt haben und die waren immer falsch. Das war immer scheiße. Also es war immer nicht gut. Das ist das eine. Also trau nur Ratschlägen, die dir gefallen. Und der zweite ist, hab Mut zu überlebbaren Fehlern. Also sei bereit, Fehler zu machen. Also mach's einfach, auch wenn es falsch ist, aber mach's.
Ja.
Ja. Genau,
Und
das wären
glaube
so
dem
diese.
Piloten von damals nicht, der dir Quatsch erzählt hat, sondern mach deinen
Gut,
Piloten-Führerschein
das war einer der
sozusagen.
Ratschläge. Das hat sich für mich falsch angefühlt. Das hat sich für mich, das kennt, glaube ich, jeder. Also jeder kommt, ne? Und deswegen würde ich heute sagen, also deswegen würde ich heute sagen, wenn du sowas hast, es gibt auch noch andere Fliegerärzte, dann frag mal jemand anders. Lass dich bloß, weil dir irgend so eine Autorität irgendwas sagt, lass davon nicht dein Leben bestimmen.
Sehr cool. Lieber Peter, wir kommen so langsam zum Ende, auch wenn ich mit dir Stunden sprechen könnte. Wenn wir dir weiter folgen möchten, weitere Informationen von dir haben möchten, was können wir tun?
Na, es gibt zwei grundsätzliche Sachen. Das eine ist, du kannst natürlich einfach hier auf meinen YouTube-Kanal gehen, Peter Brandl. Ich veröffentliche da regelmäßig Videos. Und dann habe ich aber auch was gemacht, gerade für Leute, die wirklich so mit dem Thema sich ein bisschen stärker auseinandersetzen wollen. Ich habe so eine Checkliste entwickelt zum Captain's Mindset. Du verblendest dann und verlinkst dann, glaube ich, gleich auch den Link zu dieser Checkliste. Die kann sich jeder runterladen, kostet nichts und bist natürlich dann logischerweise auch bei meinem Newsletter angemeldet, wo ich auch wieder, glaube ich, einmal im Monat zu diesen Themen was schreibe. Nur wenn man keinen Bock drauf hat, kannst du ja jederzeit wieder anmelden. Aber das abmelden, aber das wären tatsächlich so eine,
Logisch.
die Checkliste ist wirklich, da kann jeder für sich mal so ein bisschen selber reflektieren, wo stehe ich eigentlich? Wenn du ein Team hast, wenn du eine Führungsverantwortung hast, kannst du mir überlegen, wo steht denn das Team auch, ne? Wo stehen wir gerade? Und das, was dann danach kommt, ich habe wirklich so ein paar zu den einzelnen Dimensionen, die es da gibt, so kleine Videos dazu gemacht und bisschen Erklärung, was man wirklich machen kann, wie man damit weiter umgehen kann. Also, ne, das wäre das, glaube ich, peterbrandl.de/captainsmindset, aber du verlinkst das nochmal.
Auf jeden Fall machen wir also Hausaufgabe Nummer 1, liebe Zuhörer, YouTube-Channel abonnieren und Hausaufgabe Nummer 2, die Checkliste und sich mal so einen Status quo abzuholen. Ne? So ungefähr kann man es
Genau,
eigentlich gut beschreiben.
genau. Und auf LinkedIn können wir uns natürlich auch alle miteinander vernetzen.
Mega! Peter, Vielen, vielen Dank. Es war
Ja,
mir
Mensch,
wieder
danke dir.
eine riesige Freude. Wie gesagt, ich könnte stundenlang mit dir weiter philosophieren und diskutieren. Das schreit nach wirklich nach einer Wiederholung irgendwann in der
Sehr, sehr gerne.
Zukunft. Ja. Ganz liebe Grüße nach Berlin. Ich wünsche euch, dass es heute nicht so heiß wird tatsächlich. Also toi, toi, toi. Und liebe Zuhörer, ihr könnt gespannt sein, seid dabei, abonniert einfach den Kanal, den Podcast an der Stelle über Spotify, über Apple Music oder wie ihr auch Podcasts hört, dann verpasst ihr keine Folge und die nächste Folge wird es genauso in sich haben wie diese. Bis zum nächsten Mal. Danke.